Hi, hier ist Massimo und ich habe eine kurze Info vorab. Diese Folge ist schon vor Monaten in der Podimo-App erschienen und dort gibt es auch jetzt schon 5 Staffeln, 12 Leben, also 60 Folgen, die ihr komplett kostenlos hören könnt. Einfach die Podimo-App downloaden und als Gast nutzen. So unterstützt ihr uns und ihr sorgt dafür, dass wir noch mehr dieser wichtigen Geschichten erzählen können.
Die Männer, die es gewohnt sind, Frauen Gewalt anzutun, die sollen lernen, dass Strafen nicht nur auf dem Papier stehen. Es gibt kein Zurück.
In dieser Folge geht es um körperliche Gewalt. Ihr findet Hilfsangebote in den Shownotes, zum Beispiel zum Nachlesen die Nummer vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Die erreicht ihr unter der Nummer 08000 116 016. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
25. November 2010, Chihuahua, Mexiko. Die 52-jährige Maricela blickt auf die anderen Frauen, die sich in Chihuahua versammelt haben. Wie jedes Jahr an diesem Tag ist ein Zug an DemonstrantInnen zusammen durch die Stadt gezogen. Denn der 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und wie jedes Jahr ist der Demonstrationszug vor dem Gouverneursgebäude stehen geblieben. Bedrohlich und kalt türmt sich die prächtig verzierte Fassade des Gebäudes vor der Gruppe auf. Der Torbogen, der den Eingang bildet, ist verziert mit Schnörkeln und kolonialistischen Säulen. Über der wuchtigen Tür steht geschrieben Palacio de Gobierno, Regierungspalast. Unüberschaubar für alle, die durch den Torbogen des Palastes auf die Straße treten, steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Gebäudes, dort, wo sich jetzt die Demonstrantinnen versammeln, ein Mahnmal. Eine überlebensgroße, rechteckige Platte, gestützt von 2 Holzbalken. Von der oberen linken Ecke bis in die untere rechte wurde eine Metallkette angebracht, die das große, plattenförmige Konstrukt in 2 teilt. Die linke Seite ist in einem hellen Pink gestrichen, die rechte in einem dunklen Blau. Auf dem blauen Teil hängt ein großes Holzkreuz, das auf der gesamten Platte von hunderten Eisennägeln, die in das Holz geschlagen wurden, umringt wird. An den Nägeln hängen Bilder, Kleidung, Schilder mit Namen von Frauen. Jeden Tag erinnert dieses Mahnmal die Menschen in Chihuahua an die Gefahr, der Frauen in der Region und in ganz Mexiko tagtäglich ausgesetzt sind.
Maricela schaut sich auf dem Platz um. Die Gesichter, in die sie blickt, sind die von Müttern, Schwestern, FreundInnen, die das gleiche Schicksal teilen wie sie. All diesen Frauen und ihren Familien wurden ihnen nahestehende Frauen und Mädchen genommen. Viele von ihnen wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Sie konnten sich nicht verabschieden und haben keine Grabstätte, die sie zum Trauern besuchen können. Immerhin das hat Maricela in den letzten 2 Jahren seit dem Verschwinden ihrer Tochter Ruby erreicht. Sie weiß, was Ruby angetan wurde. Und sie weiß auch, wer der Täter ist. Und trotzdem, seit 2 Jahren kämpft sie für Gerechtigkeit, für Ruby, für ihre Familie, für die Töchter der Frauen, mit denen sie heute hier in Chihuahua demonstriert, und für tausende andere Frauen in Mexiko.
Diese Folge dreht sich um Maricela. Ihr Leben ist eines von 12, um die es in diesem Podcast geht.
12 Leben, Verbrechen an Frauen.
Hi, ich bin Helen.
Hi, ich bin Massimo und in dieser Folge sprechen wir zum ersten Mal über einen Fall aus Zentralamerika. Der heutige Fall hat sich in Ciudad Juárez und in Chihuahua in Mexiko zugetragen. Das ist eine Region in Mexiko, die vor allem durch eine unglaublich hohe Rate an Femiziden bekannt geworden ist. Auch heute verschwinden und sterben in Mexiko immer noch hunderte Frauen pro Jahr.
Wir erzählen in dieser Folge von Maricela und ihrer Tochter Ruby. Und davon, was die Kraft und der Wille einer Frau auslösen und bewegen kann. Am Tag, an dem diese Folge veröffentlicht wird, dem 25. November, finden überall auf der Welt Proteste gegen Femizide und Gewalt an Frauen statt. Denn wie ihr gerade schon gehört habt, der 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung gegen Gewalt an Frauen.
Und natürlich brauchen wir diese Proteste, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, in Mexiko, aber auch international.
Das hier ist Maya Liebing. Sie ist Amerika-Referentin bei Amnesty International und beschäftigt sich dort unter anderem mit Menschenrechtsverletzungen in Mexiko. Sie hat uns erzählt, warum Proteste so wichtig sind und auch, warum es gerade in Mexiko so hohe Femizidraten gibt. Denn wenn man die deutsche und mexikanische Kriminalstatistik aus dem Jahr 2022 vergleicht, gibt es in Mexiko mehr als 32 Mal so viele Femizide als in Deutschland.
Mit Maricelas Familie konnten wir leider nicht selbst sprechen, aber ihre Kinder, ihre Schwester und WegbegleiterInnen haben in der Doku Die drei Tode der Maricela Escobedo darüber gesprochen, was Maricela für ein Mensch war und darüber, wie wichtig es ihr war, sich für ihre Tochter Ruby und auch für die Rechte und den Schutz von Frauen einzusetzen.
Maricela selbst hat auch viele Interviews gegeben und vor Kameras gesprochen. Sie kommt in der Doku auch selbst zu Wort. Diese Dokumentation war, neben einigen Artikeln zu dem Fall, ein wichtiger Teil unserer Recherche. Aus ihr werden wir auch immer wieder Maricela selbst zitieren.
Maricela wird am 12. Juni 1958 geboren. Während in Deutschland das Wirtschaftswunder im vollen Gange ist, gibt es in Südamerika in den 50ern einen Rückgang der Wirtschaft. Aber Mexiko reformiert trotz der wirtschaftlichen Lage in Südamerika weiter das Land, baut Straßen und Sozialeinrichtungen aus. Piedras Negras, die Stadt, in der Maricela geboren wird, liegt im Norden Mexikos, an der Grenze zu Texas. Dort wächst Maricela gemeinsam mit ihren Geschwistern auf.
Als Kind ist sie fröhlich. Sie liebt es, sich zum Rhythmus der mexikanischen Musik zu bewegen und zu tanzen. Ihre Kindheit und Jugend verläuft wie so viele andere auch zu der Zeit. Maricela geht zur Schule, macht ihren Abschluss, lernt einen Mann kennen, den sie heiratet und beginnt eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Als Maricela ca. 20 Jahre alt ist, bringt sie ihren ersten Sohn zur Welt, Juan. Sie und ihr Mann sind überglücklich und schnell folgen weitere Kinder.
Zunächst wohnt Maricela mit ihrer Familie in ihrer Heimatstadt Piedras Negras. Aber dann bekommt sie ein Jobangebot. In Ciudad Juárez wurde ein neues Krankenhaus gebaut und nun ist man auf der Suche nach Personal. Auch KrankenpflegerInnen werden gesucht. Also beschließen Maricela und ihr Mann, in die ca. 1000 Kilometer entfernte Stadt Ciudad Juárez zu ziehen.
Genau wie Piedras Negras ist Ciudad Juárez eine Grenzstadt. Sie liegt unmittelbar an der texanischen Stadt El Paso. Viele Kinder dort, so auch die von Maricela, gehen im US-amerikanischen El Paso zur Schule. In Ciudad wächst die Familie weiter. Insgesamt 4 Kinder hat Maricela zu dem Zeitpunkt. Zu dem kleinen Juan sind noch Alejandro, Jessica und Pablo hinzugekommen. Und Anfang der 90er bekommt Maricela schließlich ihr 5. und letztes Kind, Ruby.
Ruby ist das Nesthäkchen der Familie. In Maricelas Augen ist Ruby vorbildlich, klug und schön. Und auch ihre Geschwister lieben die kleine Ruby über alles. Weil Maricela und ihr Mann viel arbeiten müssen, kümmern sich ihre älteren Geschwister häufig um sie. Wenn Maricela in der Nachtschicht ist, kocht Maricelas älteste Tochter Jessica. Juan, das älteste Kind, nimmt Ruby oft mit, wenn er unterwegs ist. Alle singen dem kleinen Mädchen Lieder vor, um sie aufzuheitern und zum Lachen zu bringen. Als Ruby älter wird, singen sie dann wiederum Lieder, um Ruby zu ärgern und zu necken. Ein typisches Verhalten von älteren Geschwistern den Jüngeren gegenüber.
Mit Mitte 40 beschließt Maricela, dass sie genug davon hat, Krankenschwester in der Nachtschicht zu sein. Sie möchte sich selbstständig machen. Also eröffnet sie ein Geschäft für Holz und Möbel in Ciudad Juárez. Oft nimmt sie Ruby mit zur Arbeit, die dann auch ab und zu im Geschäft ihrer Mutter aushilft.
Es ist ca. 2005. Ruby ist um die 13 Jahre alt, als die Tür des Ladens aufgeht. Durch den Eingang tritt ein junger Mann. Er ist einige Jahre älter als Ruby, vielleicht Anfang 20. Er stellt sich als Sergio B. vor, sagt, er habe eine Frau und ein Kind und sei auf der Suche nach einem Job. Maricela schaut ihn an. Eigentlich ist sie momentan nicht auf der Suche nach Mitarbeitenden, aber sie hat Mitleid mit dem jungen Mann vor ihr. Also bietet sie Sergio B. an, dass er zumindest einen Tag bei ihrem Geschäft aushelfen kann.
Sergio B. nimmt das Angebot an. Den ganzen Tag verbringt er mit Maricela und Ruby im Geschäft. Immer wieder wandern seine Augen zu Ruby. Auch Ruby fällt der junge, gut aussehende Mann auf, der ihre Mutter aushilft. Nach diesem Tag bleiben Ruby und Sergio B. in Kontakt. und die 13-jährige Ruby und der fast 10 Jahre ältere Sergio B. werden ein Paar.
Ich war gegen die Beziehung. Ich fürchtete, meine Tochter würde mich hassen, wenn ich mich zwischen sie und den Mann, den sie liebte, stellte. Also beschloss ich mich vorerst herauszuhalten.
Auch Marisellas Söhne Juan und Alejandro sind nicht begeistert von der neuen Beziehung ihrer kleinen Schwester. Sergio B. ist immerhin über 20 Jahre alt und Ruby ist erst 13. Sie ist ein Kind. Außerdem hat er keinen Job. Aber auch sie wollen sich nicht in ihr Leben einmischen. In den nächsten Tagen und Wochen verbringen Ruby und Sergio B. immer mehr Zeit miteinander. Dann zieht Ruby bei Marisella aus. Ab jetzt wohnt sie mit Sergio B. zusammen. Marisella sieht Ruby jetzt immer seltener. Obwohl Ruby schon vorher viel Zeit mit Sergio B. verbracht hat, hat sie zuvor wenigstens noch mit Marisella zusammengewohnt. Aber jetzt, wo sie ausgezogen ist, bricht der Kontakt immer weiter ab.
Und auch Marisellas andere Kinder bekommen ihre Schwester immer weniger zu Gesicht. Aber anders als Marisella besuchen sie Ruby in ihrem neuen Zuhause bei Sergio B. Und das wortwörtlich, denn laut Juan, dem ältesten der fünf Geschwister, darf Ruby Sergio B.s Wohnung nicht mehr verlassen. Sergio B. isoliert Ruby von ihrem gewohnten Umfeld.
Zwei Jahre später. Marisella sieht Ruby nur noch sehr selten. Aber erst vor kurzem konnten sie endlich mal wieder etwas mehr Zeit miteinander verbringen. Zusammen mit der ganzen Familie sind sie nach Acapulco in den Urlaub gefahren, einem Badeort an der Pazifikküste Mexikos. Dort haben sie gemeinsam als Familie endlich wieder Spaß gehabt. Rubys Geschwister haben ihr wie gewohnt Lieder vorgesungen, um sie zu ärgern. So wie früher, denkt Marisella.
Im Urlaub haben sie auch gemeinsam Rubys anstehenden 15. Geburtstag geplant, den sie zusammen verbringen wollen. Hoffentlich kann Marisella auch nach der Zeit in Acapulco Ruby wieder öfter sehen. Als der Urlaub vorbei ist und Ruby wieder bei Sergio B. ist, bekommt Marisella eine überraschende Nachricht. Ihre 15-jährige Tochter ist schwanger.
9 Monate später bekommt Marisella ein Enkelkind. Ein kleines Mädchen. Anders als erwartet, wird der Kontakt zwischen Marisella und Ruby in den Monaten nach der Geburt wieder intensiver. Ruby besucht ihre Mutter regelmäßig. Sie verbringt dann den ganzen Tag bei Marisella und bleibt auch bis spät abends.
Marisella wundert sich. Vielleicht haben Ruby und Sergio B. Geldprobleme. Immerhin ist Sergio B. arbeitslos. Und weil die beiden sich nicht einmal eine Wohnung leisten können, hat Marisella ein Apartment, das sie als Lager benutzt, für die beiden freigeräumt, in dem Sergio B. und Ruby seitdem leben. Vielleicht besucht Ruby ihre Mutter so oft, um eine gute Mahlzeit zu bekommen. Beim Abschied steckt Marisella ihrer Tochter immer ein paar mexikanische Pesos zu.
Als Rubys großer Bruder Juan an einem Tag im August 2008 aber dann das Apartment von Ruby und Sergio B. betritt, ist etwas anders als sonst.
Es ist still. Keine Geräusche sind zu hören. Nicht das Klappern von Geschirr in der Küche, nicht die Stimme seiner Schwester, noch das leise Gebrabbel seiner Nichte. Die Wohnung ist leer. Ruby und ihre Tochter sind wie vom Erdboden verschluckt.
Als Marisella erfährt, dass Juan in dem Apartment niemanden getroffen hat, ist sie besorgt. Wo könnte Ruby sein? Normalerweise hält sich Ruby viel zu Hause auf, auch weil Sergio B. sie dort von der Umgebung abschottet. Sofort entschließt sie sich, mit ihrer Familie nach Ruby zu suchen. Ihre erste Anlaufstelle? Sergio B.'s Mutter. Marisella fährt in das Stadtviertel in Ciudad Juárez, in dem sie wohnt, und klingelt. Und tatsächlich. Sergio B. ist mit seiner und Rubys Tochter hier. Aber wo ist Ruby?
Ich fragte nach meiner Tochter. Er sagte, sie sei mit einem Kerl weg. Ich glaubte ihm nicht und fragte nach dem Namen. Er wollte keinen nennen, aber es brachte nichts und deswegen sind wir gegangen.
Marisella und Juan bekommen ein schlechtes Gefühl. Marisella kennt ihre Tochter. Ruby würde niemals ihr Baby zurücklassen, um mit einem anderen Typen abzuhauen. Als sie am nächsten Tag erneut bei Sergio B.'s Mutter klingeln, ist dieser zusammen mit Marisellas Enkelin weg. Am Tag zuvor hatte Marisella nur einen Verdacht. Jetzt ist sie sich sicher.
Bei mir stand der Alarm auf Rot. Ruby war etwas zugestoßen.
In den kommenden Monaten sucht Marisella gemeinsam mit ihrer Familie nach Ruby in der ganzen Stadt. Sie beginnen ihre Suche in Bars und Bordellen im Zentrum der Stadt. Ihre Theorie? Vielleicht ist Ruby, wie unzählige andere Frauen in Mexiko, Opfer von Menschenhandel geworden und wird zur Prostitution gezwungen. Sie wissen, Ciudad Juárez ist eine der kriminellsten Städte in Mexiko. 2008 bis 2012 galt die Stadt laut der National Geographic sogar als die kriminellste Stadt der Welt. Wer hier verschwindet, kann zu den Dutzenden von jungen Frauen gehören, die jedes Jahr getötet aufgefunden werden oder einfach für immer verschwinden. Aber egal, wo sie versuchen, sie aufzuspüren, Ruby bleibt verschwunden.
1,5 Monate später möchte Marisela ihre Tochter als vermisst melden. Es hat lange gedauert, bis sie sich dazu durchringen konnte, diesen Schritt zu gehen und sich einzugestehen, dass Ruby wirklich verschwunden ist. Doch die Polizei sieht kein Anzeichen für ein Verbrechen. Sie sagen Marisela, dass Ruby wahrscheinlich einfach abgehauen sei, eine Vermisstenanzeige sei nicht nötig.
Laut Amnesty International wurden allein im Jahr 2023 ca. 3.500 Frauen in Mexiko als vermisst gemeldet. Marisela will sich damit nicht zufrieden geben, dass ihre Tochter angeblich nur abgehauen sei. Sie will, dass die Behörden nach Ruby suchen. Sie kennt ihre Tochter und ist sich sicher, Ruby würde nicht einfach so abhauen. Ihr muss etwas passiert sein.
Also sammelt sie Beweise dafür, dass Ruby nicht einfach nur nicht zu finden ist. Marisela klappert Krankenhäuser ab, stellt sich Befragungen und Durchsuchungen, putzt Klinken bei den wichtigen Leuten in den Behörden und schließlich im Februar 2009, circa 5 Monate nachdem Ruby verschwunden ist und 3,5 Monate nachdem Marisela sich zum ersten Mal an die Polizei gewandt hatte, beginnt die Vermissteneinheit der Polizei mit einer Suchaktion nach Ruby.
Die Staatsanwaltschaft Chihuahua, zu der die Vermissteneinheit gehört, die nach Ruby suchen soll, hat zu dieser Zeit eine groß angelegte Flyer-Aktion geplant. In der ganzen Region sollen Papiere verteilt werden, auf denen die Namen und Gesichter von Mädchen und Frauen zu erkennen sind, die vermisst werden. Auch ein Bild von Ruby ist dabei. Unter ihrem Bild ist auch eine Belohnung ausgeschrieben, für alle, die Hinweise zum Aufenthalt oder Verbleib der Vermissten haben.
Die Flyer hängen an Straßenlaternen und Häuserwänden in ganz Ciudad Juárez. Marisellas Sohn spricht ihr Mut zu. Wenn etwas mit Ruby passiert ist, dann wird sich jemand melden, der in die Sache involviert ist. Da ist er sich sicher.
Und tatsächlich, eines Tages klingelt Marisellas Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist ein junger Mann. Er sagt, er wisse, was mit Ruby passiert sei. Er wolle sich mit Marisela persönlich treffen, um ihr zu erzählen, was Ruby zugestoßen ist.
Wir hatten Angst, ihn zu treffen. Wir dachten, das sei gefährlich, wegen der Belohnung, die wir ausgesetzt haben. Er stieg in den Wagen und sagte, wir sollen wegfahren. Und er sagte, was ich zu sagen habe, ist schrecklich.
Der Mann erzählt Marisela, dass er im August mit Freunden, unter anderem auch Sergio B.'s Bruder, unterwegs gewesen sei, als Sergio B. aufgetaucht sei. Er erzählt, dass Sergio B. außer sich gewesen sei und die Gruppe nach Hilfe gefragt hatte. Angeblich habe er Hilfe beim Schleppen von Möbeln gebraucht. Sergio B.'s Bruder und ein weiterer Freund seien dann mitgegangen.
Dann seien einige Stunden vergangen, bis die beiden zurückkamen und erzählten, dass Sergio B. seine Freundin Ruby umgebracht habe.
Als wenig später auch Sergio B. selbst vorbeikam, habe er auf die Nachfrage der Gruppe zugegeben, Ruby umgebracht zu haben. Laut dem Mann, der Marisela in ihrem Auto gegenüber sitzt, habe Sergio B. dann erzählt, wie sie Rubys Leiche auf der Müllkippe in eine Tonne gehoben und angezündet hätten. Als Marisela die Geschichte hört, weiß sie, dass das, was sie nun seit fast einem halben Jahr vermutet hat, tatsächlich passiert ist. Ruby wurde getötet. Bei dem Täter handelt es sich um Rubys eigenen Partner.
Marisela weiß, dass sie nun ihren Kindern, Rubys Brüdern und ihrer Schwester erzählen muss, was passiert ist. Mit Tränen in den Augen ruft sie ihre Familie zusammen und erzählt ihnen, was sie erfahren hat. Marisellas Familie ist schockiert.
Nachdem der Zeuge seine Aussage bei der Polizei wiederholt hat, beginnt die Suche nach Rubys Leiche. Obwohl nun ein offizielles Ermittlungsverfahren eröffnet worden ist und Beamtinnen auf den Fall angesetzt worden sind, hat Marisela den Eindruck, dass sie den Behörden nicht vertrauen kann. Sie weiß, dass die Polizeibeamtinnen in Ciudad Juárez anfällig für Korruption sind und sich in vielen Fällen auch nicht genügend zur Aufklärung von Verschwinden und Gewalt gegen Frauen einsetzen. Sie glaubt daher, dass nichts passiert, solange sie sich nicht selbst dafür einsetzt. Die letzten Monate haben sie darin bestärkt. Also beginnt sie selbst auf der Müllkippe nach Rubys Leiche zu suchen.
Obwohl Maricella in diesen Momenten weiß, wonach sie sucht, hat sie doch die Hoffnung, dass die Geschichte gelogen war und sie Ruby ganz woanders, lebend wiederfinden und nicht tot auf einer Müllkippe. Gemeinsam mit ihrer Familie, mit FreundInnen und freiwilligen HelferInnen dreht sie jeden Stein um, hebt jeden Knochen auf. Aber außer Tierkadavern und Essensresten finden sie und ihre HelferInnen nichts. Immer noch gibt es keine Spur von Ruby.
Maricella weiß, der Einzige, der den Ort kennt, an dem sie Ruby finden kann, ist Sergio B. Also beschließt sie, nach ihm zu suchen. In der Doku, aus der wir hier immer wieder zitieren, erzählt ihr Sohn Juan später, dass Maricella Informationen über Sergio B.s Aufenthalt gekauft habe. Ob die Geschichte so stimmt und wie sie das genau geschafft haben könnte, das wissen wir nicht. Allerdings ist Mexiko ein Land, das für seine Korruption und für organisiertes Verbrechen bekannt ist, wie uns auch Amnesty International-Referentin Maya Liebing bestätigt. Aber fest steht, Maricella findet ohne die Hilfe der Polizei heraus, wo Sergio B. sich inzwischen aufhält. In Fresnillo.
2 Tage, nachdem sie den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Mörders ihrer Tochter herausgefunden hat, fährt sie zusammen mit ihrem Freund, ihrem Bruder und 4 BeamtInnen nach Fresnillo. Die Stadt liegt mehr als 1000 Kilometer von Ciudad Juárez entfernt, tief im Landesinneren von Mexiko. Als Sergio B. aus Ciudad Juárez abgehauen ist, hatte er seine und Rubys Tochter mitgenommen. Aber weil man Rubys Leiche noch nicht gefunden hatte, galt sie auch zu dem Zeitpunkt noch als lebend. Und somit hätte Sergio B. Rubys Erlaubnis gebraucht, um die gemeinsame Tochter über die Grenzen des Staates Chihuahua ins entfernte Fresnillo zu bringen.
Sergio B. wird in Fresnillo wegen unerlaubten Grenzübertritt in Begleitung einer Minderjährigen festgenommen. Obwohl er nicht wegen Rubys Verschwinden festgenommen wird und offiziell nichts von dem vermeintlichen Mord an Ruby wissen kann, beteuert Sergio B. sofort, dass er nichts mit ihrem Tod zu tun habe. Sergio B. wird zurück nach Ciudad Juárez gebracht und auch zu Rubys Verschwinden verhört. Dort gesteht er, dass er Ruby umgebracht habe. Und er sagt den BeamtInnen, wo sie Rubys Leiche finden können.
Rückblick. August 2008, Ciudad Juárez. Wie genau Rubys letzte Tage aussahen, wissen wir leider nicht. Wir können nur vermuten, dass sie in den Wochen vor ihrem Tod klar geworden sein muss, dass der Mann, mit dem sie seit 2 Jahren zusammenlebt und eine 6 Monate alte Tochter hat, nicht der Mann ist, mit dem sie ihr Leben verbringen will. Denn wie wir wissen, hat Sergio B. die minderjährige Ruby in den letzten Jahren isoliert und von ihrer Familie abgeschottet. Außerdem war er schon lange arbeitslos und nicht dazu bereit, sich einen Job zu suchen. Also hatte Ruby sich entschlossen, sich endgültig von ihrem Freund Sergio B. zu trennen.
3 Tage vergingen, nachdem Ruby Sergio B. mitgeteilt hat, dass es zwischen ihnen aus ist. Wie wir aus anderen Folgen von 12 Leben wissen, gibt es verschiedene Gründe, warum Täter ihre Ex-PartnerInnen umbringen. Doch fast immer spielt in diesen Fällen ein verletztes Selbstwertgefühl eine Rolle. Ob das auch Sergio B.'s Motivation war, können wir nicht sagen. Fest steht, dass Sergio B. Ruby 3 Tage, nachdem sie sich von ihm getrennt hat, umbringt. Dann leiht er sich das Auto seines Stiefvaters, um Rubys Leiche, unter anderem mit Hilfe seines Bruders, auf einer Müllkippe zu entsorgen.
Nach der Vernehmung von Sergio B. beginnt die Polizei erneut, nach Rubys Leiche zu suchen. Aber diesmal wissen sie, wo sie suchen müssen. Tatsächlich finden sie die Überreste von Rubys verbrannten Körper nur wenig später an dem Ort auf der Müllkippe, den Sergio B. der Polizei genannt hat. Trotz der unermüdlichen Suche von Maricella, ihrer Familie und den HelferInnen. Ohne das spezifische Täterwissen wäre Ruby vielleicht bis heute nicht gefunden worden.
Obwohl Maricella jetzt endlich die absolute Gewissheit darüber hat, was mit ihrer Tochter passiert ist, kann sie nicht aufhören, in den nächsten Tagen am Fundort nach weiteren Überresten von Ruby zu suchen. Tagelang geht sie alleine über die Müllkippe, auf der Suche nach Knochenteilen, Teilen von ihrer geliebten Tochter Ruby.
In dieser Zeit wird Maricella eins klar. Während ihrer Suche nach Ruby hatte sie sich nicht auf die Polizei verlassen können. Alle Fortschritte und wichtigen Hinweise waren aus ihrer eigenen Motivation entstanden, Ruby zu finden. Auf die Polizei ist kein Verlass.
Das waren schreckliche Tage. Mir war klar, wenn mir etwas passiert, dann würde dieser Mann wieder freigelassen.
April 2010, Ciudad Juárez. Es ist 10 Uhr am Morgen, als Marisela sich auf den Stuhl gegenüber der Richterbank setzt. Neben ihr sitzt das Team von Anwältinnen, das ihr dabei helfen soll, endlich Gerechtigkeit für Ruby zu bekommen. Sergio B. soll wegen Mordes an ihrer Tochter verurteilt werden.
Vor einer Woche hat Marisela deshalb mit einem Protestmarsch angefangen. Jeden Tag ist sie die 10 Kilometer vom Büro der Staatsanwaltschaft in Ciudad Juárez bis zum Gerichtsgebäude gelaufen. Jeden Tag wird sie von Familie und FreundInnen begleitet. Und jeden Tag hält sie ein übergroßes Bild von Ruby in den Händen, sodass für alle sichtbar ist, Marisela will Gerechtigkeit für ihre Tochter.
Schnell wird in Ciudad Juárez bekannt, dass Marisela auf die Straße geht und protestiert gegen die Gewalt, die ihrer Tochter angetan wurde. Und so wird sie bei ihren Protestmärschen bald auch von der Presse begleitet. Während sie durch die Stadt läuft und Plakate mit Parolen und das Foto von Ruby hochhält, gibt sie Interviews, in denen sie klarmacht, warum sie auf die Straße geht.
Er hat nicht nur meine Tochter getötet, er zerstörte die ganze Familie. Er hat meiner Enkelin die Mutter genommen und er hat meiner Tochter das Recht auf Leben genommen.
Jetzt, an diesem Aprilmorgen, sitzt Marisela im Gerichtssaal, der voll ist von Menschen. Auf der einen Seite sitzen sie, die AnwältInnen, Familie und FreundInnen von Marisela und Ruby. Auf der anderen Seite des Raumes, nur durch den Gang zwischen den Stuhlreihen getrennt, sitzt Sergio B. mit seinen AnwältInnen, FreundInnen und Familie.
Als die drei RichterInnen, zwei Männer und eine Frau, den Saal betreten, erheben sich die Anwesenden. Als erstes wird Marisela selbst in den ZeugInnenstand gerufen, dann die ermittelnden PolizeibeamtInnen, dann Sergio B.'s Stiefvater. Laut seiner Aussage habe Sergio B. Ruby lediglich geschlagen. Er versucht, seinen Stiefsohn vor Gericht in Schutz zu nehmen.
Auch der junge Mann, der sich mit dem entscheidenden Hinweis bei Marisela gemeldet hatte, sagt vor Gericht aus und wiederholt seine Aussage, die er schon 2009 bei der Polizei gemacht hat. Die ExpertInnen der Forensik bestätigen die Details seiner Aussage.
Als der Prozess sich 9 Tage später, am 29. April 2010, dem Ende zuneigt, bekommen sowohl Marisela als auch Sergio B. die Möglichkeit, ein paar Worte zu sagen. Sergio B. richtet seine Worte direkt an Marisela und sagt: Ich möchte dich um Verzeihung bitten, Marisela, weil ich großes Unrecht tat. Aber Marisela kann ihm das nicht geben.
Ich habe sie gesucht und ich habe erwartet, ihr Grab zu finden. Denn ich habe gedacht, der Mann hat sie geliebt und er hat sie irgendwo begraben, worum sie trauern könnte. Aber das hat er nicht. Er hat sie einfach weggeworfen. Er hat sie verbrannt. Weißt du was, Sergio? Ich vergeb dir nie. Möge Gott dir vergeben. Dieser Mann hat mein Leben zerstört. Mein Herz, meine Hoffnung und mein Glauben.
Der Saal ist still, als das Urteil verkündet wird. Dann hallt ein lauter Schrei durch den Gerichtssaal. Marisela bricht zusammen, als sie hört, dass die RichterInnen Sergio B. für unschuldig erklären und freisprechen. Aufgebracht steht sie auf. Unter verzweifelten Rufen muss sie den Saal verlassen. Während die Schreie noch durch den Raum hallen, wird Sergio B. aus dem Raum geführt. Trotz der Ermittlungen, der ZeugInnenaussagen, seiner öffentlichen Bitte um Verzeihung und der Beweise ist Sergio B. ein freier Mann.
Marisela, die vor Rubys Verschwinden sonst so fröhlich und glücklich durch ihr Leben gegangen ist, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. FreundInnen und Familie sagen später, das Einzige, was sie zu dieser Zeit noch aufrecht gehalten habe, sei ihr Kampf für Gerechtigkeit gewesen. Und schon einen Tag nach ihrem Zusammenbruch im Gericht, nach dem niederschmetternden Urteil, setzt Marisela ihren Protestmarsch auf der Straße fort. Sie will, dass der Prozess erneut aufgerollt wird.
Gestern brachten diese Richter sie noch einmal um. Sie brachten sie mit ihrem Urteil noch einmal um.
Marisela wirft den RichterInnen vor, das falsche Urteil gefällt zu haben. Sie sagt, die Entscheidung, Sergio B. freizusprechen, sei feige und falsch gewesen. Maya Liebing beschäftigt sich bei Amnesty International fast täglich mit Menschenrechtsverletzungen in Zentralamerika und Mexiko.
Es ist eben in Mexiko leider einfach gang und gäbe, dass Menschenrechtsverletzungen, insbesondere auch Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen, nicht strafrechtlich verfolgt werden. 98% dieser Fälle bleiben straflos. Das heißt, es gibt keine strafrechtlichen Ermittlungen oder wenn es strafrechtliche Ermittlungen gibt, werden diese verschleppt. Oder wenn ein Fall tatsächlich mal vor Gericht kommt, ist auch das keine Garantie, dass es tatsächlich zu einem Urteil kommt.
Ein Grund dafür sei, laut Maya Liebing, zum einen, dass den Opfern immer noch oft mindestens eine Mitschuld gegeben wird. Zum Beispiel, wenn die Betroffenen von sexualisierter Gewalt sich angeblich zu aufreizend anziehen oder wenn Frauen Männern nicht zur Verfügung stehen möchten, das aber als Pflicht angesehen wird. Das passiert nicht nur in Mexiko, auch in Deutschland und anderen Ländern ist diese Täter-Opfer-Umkehr ein Problem. Zum anderen sind die Behörden in Mexiko auch mit den hohen Fallzahlen überfordert.
Wir haben in Mexiko offiziellen Angaben zufolge eben über 100.000 Fälle von Verschwinden lassen. Gleichzeitig gibt es eben auch im ganzen Land verstreut Zehntausende unidentifizierte Leichen. Und es gibt in Mexiko nicht die Kapazitäten, das zusammenzubringen.
Zwar gibt es verschiedene Projekte, auch mit deutscher Unterstützung, die der Forensik in Mexiko bei der Identifizierung dieser Leichen helfen sollen. Doch laut Maya Liebing gibt es heutzutage noch so viele unidentifizierte Leichen, dass viele von den Körpern in Massengräbern beerdigt werden müssen. Neben der Täter-Opfer-Umkehr und der Überforderung durch die hohen Fallzahlen gibt es noch einen weiteren, dritten Aspekt.
Und dazu kommt eben auch einfach, wie gesagt, die wirklich extrem weit verbreitete Korruption und die Zusammenarbeit staatlicher Stellen mit der organisierten Kriminalität. Auch im Bereich Femizide ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der Femizide auch auf das Konto der organisierten Kriminalität geht. Und die organisierte Kriminalität hat eben extrem große Einflüsse auf staatliche Stellen, auf Polizei, Militär, Ermittlungsbehörden, Justizwesen.
Auch im Fall Ruby gibt es nach dem überraschenden Freispruch von Sergio B. Korruptionsvorwürfe gegen die drei RichterInnen. Die RichterInnen weisen aber alle Vorwürfe von sich. Eine Richterin begründet den Freispruch in einem Interview 6 Jahre nach der Verhandlung so: Sergio B. hätte den Mord an Ruby nie rechtskonform gestanden. Er habe zwar in einer Aussage zugegeben, Ruby umgebracht zu haben, aber seine Aussagen, wie er Ruby ermordet haben soll, hätten sich widersprochen.
Da außerdem viele Geständnisse in Mexiko unter Folter entstehen, gab es 2008, das Jahr, in dem Ruby ermordet wurde, eine Rechtsreform, bei der das Geständnis in Mexiko seine Stellung als unwiderlegbaren Beweis verlor. Geständnisse wie das von Sergio B., bei denen sich die vermeintlichen TäterInnen selbst belasten, verlieren ihre Gültigkeit und sind vor Gericht nicht mehr belastbar.
Aus diesen Gründen und da die Staatsanwaltschaft keinen Tathergang rekonstruieren konnte oder weitere zweifelsfreie Beweise vorlegen konnte, hat man, laut der Richterin, Sergio B. freigesprochen. Auch die Entschuldigung, die Sergio B. vor dem Gericht an Marisela ausgesprochen hatte, sei laut ihr kein Beweis dafür gewesen, dass Sergio B. der Täter war. Eine Entschuldigung sei kein Geständnis.
Dennoch, ein paar Monate nach dem Freispruch werden die RichterInnen ihres Amtes enthoben. Bis heute kann man nicht mit Gewissheit sagen, ob die RichterInnen wirklich korrumpiert waren oder die Regierung Mexikos die Vorwürfe der unsauberen Arbeit und der Korruption nur schnell aus dem Weg schaffen wollte.
Währenddessen setzt Marisela ihre Proteste fort. An einem Tag marschiert sie sogar nackt. Bedeckt wird sie nur von einem großen Protestschild, auf dem das Foto ihrer Tochter Ruby zu sehen ist. Auf die Frage, warum sie nackt protestiert, sagt sie: Sie haben mich meine Rechte entblößt. Sie nahmen mir das Recht, meine Tochter zu verteidigen.
Inzwischen begleiten auch nationale MedienvertreterInnen Marisela bei ihren Protestmärschen. Und sie marschiert jetzt nicht mehr nur für ihre Tochter Ruby, sondern für alle Frauen und Mädchen, die in Mexiko Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind und werden.
Nach offiziellen Angaben, also tatsächlich staatlichen Angaben, wurden zwischen 2018 und Mai 2023 mindestens 20.292 Frauen in Mexiko getötet. Das sind fast 11 Frauen am Tag. Und die Staatsanwaltschaften stufen 5.065 dieser Tötungen als mutmaßliche Femizide ein.
Maya Liebing hat uns erklärt, dass bei dieser hohen Fallzahl an Femiziden auch Korruption und organisierte Kriminalität eine Rolle spielt. Denn in Mexiko sei die organisierte Kriminalität eng verwoben mit der Regierung und den Behörden.
Ich hatte vor einigen Jahren mal eine Journalistin aus Mexiko zu Besuch. Die sagte mir, früher haben wir uns um die Korruption Sorgen gemacht, darum, dass staatlich Angestellte, BeamtInnen, RichterInnen, PolizistInnen bestochen werden von der organisierten Kriminalität. Heute sind diese Leute die organisierte Kriminalität. Also es ist zumindest in Teilen Mexikos, sind die staatlichen Stellen kaum noch von der organisierten Kriminalität zu unterscheiden. Gleichzeitig ist es eben so, dass insbesondere bei Gewalt gegen Frauen eben auch bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen noch mit reinspielen von Frauen, die eben ins Heim gehören, die sehr traditionelle Vorstellungen, dass Frauen den Männern auch zur Verfügung zu stehen haben und eben gekoppelt mit dieser einfach extrem hohen Gewalt auch eben dazu führen, dass die Gewalt gegen Frauen generell einfach sehr, sehr hoch ist.
Aber auch die schon angesprochene hohe Rate an Straffreiheit ist laut Maya Liebing ein großes Problem, das Femizide begünstigt. Denn wenn TäterInnen ohne eine Strafe davonkommen, sendet das das Bild, dass man keine Konsequenzen fürchten muss, wenn man eine Frau tötet.
Und zusätzlich zu diesem generellen Problem gibt es in bestimmten Regionen Mexikos, so auch an Ciudad Juárez, eben noch bestimmte Risikofaktoren. Das heißt, eine große Armut, Frauen, die eben sehr schlechte Jobs ausüben, dort eben auch einfach sehr hohen Risikofaktoren ausgesetzt sind. Schlechte Löhne, lange Schichten, unsichere Wege, unsichere Heimwege, die dort eben dann einfach abgegriffen werden und zum Opfer von Gewalt bis hin zu Femiziden werden.
Auch hier sehen wir, wie in so vielen Fällen, die Gefahr durch die strukturellen Machtunterschiede zwischen Frauen und Männern, die für Frauen leider tödlich sein können.
In den 90er Jahren erlangte Ciudad Juárez eine traurige Berühmtheit mit den Frauenmorden von Juárez, einer Serie an Frauenmorden. Im Jahr 2022 war Ciudad Juárez die Stadt in Mexiko mit der zweithöchsten Mordrate. Allein im Juli 2024 gab es laut offiziellen Angaben 28 Femizide im Staat Chihuahua, in dem auch Ciudad Juárez liegt. Zwar gehen die Zahlen der Femizide in Chihuahua offiziell seit 2022 zurück, aber gleichzeitig gibt es einen Anstieg der generellen Mordrate. Laut Amnesty International zeige das, dass der Staat Chihuahua wahrscheinlich viele Tötungsdelikte nicht als Femizide klassifiziere.
Trotz oder vielleicht gerade wegen all dieser Umstände protestiert Marisela 2010 weiter dafür, dass Sergio B. für den Mord an Ruby verurteilt wird und gegen Femizide in Mexiko. Währenddessen arbeiten ihre AnwältInnen daran, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Denn sie sind sich sicher, auch wenn das Geständnis von Sergio B. vor Gericht nicht als Beweis für seine Schuld gilt, gibt es genug andere Hinweise, die klar auf Sergio B. als Täter schließen lassen.
Sie haben Erfolg. Noch im selben Jahr kommt es 2010 zum Berufungsverfahren. Diesmal stimmen die RichterInnen für schuldig. Marisela hat ihr Ziel, die Verurteilung des Mörders ihrer Tochter Ruby, erreicht. Aber Sergio B. ist nach der ersten Verhandlung aus Ciudad Juárez weggegangen und erscheint auch nicht zu dem Berufungsprozess. Weil die Polizei nichts unternimmt, um ihn zu finden, tritt er somit auch seine 50-jährige Haftstrafe nicht an.
Allen Widrigkeiten zum Trotz hat es Marisela geschafft, dass der Mörder ihrer Tochter rechtskräftig verurteilt wird. Wie wir gehört haben, ist das nicht selbstverständlich im Heimatland von Ruby und Marisela. Aber trotzdem gibt es keine endgültige Gerechtigkeit für Ruby, solange Sergio B. noch auf freiem Fuß ist. Also beschließt Marisela, dass ihr Protest nicht aufhören darf.
Nachdem Marisela erst selbst nach ZeugInnen und Hinweisen, dann nach der Leiche ihrer Tochter suchen musste und sich schlussendlich für die Verurteilung des Mörders einsetzte, hat sie nun das Ziel, Sergio B. ausfindig zu machen. Denn wie auch schon bei den Ermittlungen zuvor, macht die Polizei ohne den Einsatz von Marisela keinerlei Fortschritte. Dass Marisela eine so wichtige Rolle in den Ermittlungen einnimmt, ist laut Maya Liebing nicht ungewöhnlich.
Also wir sehen das beim Thema Femizide, aber auch bei anderen Themen, beim Thema der Verschwundenen, dass den Familienangehörigen und der organisierten oder auch nicht organisierten Zivilgesellschaft in Mexiko eben eine extrem wichtige Rolle dabei zukommt, überhaupt Druck auf die staatlichen Stellen auszuüben, tätig zu werden und Veränderungen herbeizuführen.
Also protestiert Marisela weiter. Sie fährt von Stadt zu Stadt und macht eine Protestreise durch ganz Mexiko. In jedem Ort, an dem sie stoppt, steigt sie an der Stadtgrenze aus und setzt ihre Protestmärsche zu Fuß bis zur Stadtmitte fort. Und sie fordert die jeweilige Staatsanwaltschaft auf, ihr zu helfen. Schließlich könne der verurteilte Mörder Sergio B. in jedem Staat Mexikos sein. Obwohl fast jede der jeweiligen Staatsanwaltschaften von dem Haftbefehl gegen Sergio B. weiß, Marisela und ihre Familie überall Fahndungsplakate aufhängen und Menschen auf den Straßen ansprechen, gibt es weiterhin keine Spur von Sergio B.
Dann erinnert sich Marisela. Als Sergio B. das erste Mal in Fresnillo im Landesinneren von Mexiko verhaftet wurde, hatte er bereits eine neue Freundin, die schwanger war. Marisela ist sich sicher. Sergio B. ist dort, wo er sich auch nach dem Mord an Ruby versteckt hatte. Also fahren sie nach Fresnillo.
Genau wie in allen anderen Städten, in denen sie zuvor waren, hängen sie auch in Fresnillo wieder Plakate auf denen ein großes Bild von Sergio B. und eine Belohnungssumme abgedruckt sind. Dann wird Juan, Marisellas ältester Sohn, von zwei Mädchen angesprochen.
Sie sagen, sie würden den Mann auf den Plakaten kennen. Ihre Cousine sei mit ihm zusammen und sie wissen, wo er wohne. Marisela informiert die Polizei in ihrem Heimatstaat Chihuahua, die nur kurz darauf ausrückt, um Sergio B. erneut festzunehmen. Aber als sie bei seinem Haus ankommt, flüchtet Sergio B. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf. Es fallen Schüsse. Sergio B. ist bewaffnet und kann entkommen. Jemand muss ihn gewarnt haben.
Marisellas Wut steigt ins Unermessliche. Auch wenn Marisela nach außen wie eine Löwenmutter wirkt, die nichts im Kampf um Gerechtigkeit für ihre Tochter stoppen kann, bricht Marisela abseits von der Außenwelt im Kreis ihrer Familie zusammen.
Aber Marisela weiß, wenn sie nichts tut, wird Rubys Mörder nie gefunden. Selbst das Gerücht, dass Sergio B. Mitglied in einem Kartell sei, hält sie nicht auf. Sie lässt sich nicht einschüchtern. Wenig später macht sie zusammen mit ihrem Sohn Juan das Haus ausfindig, in dem Sergio B. angeblich wohnen soll. Anstatt die Polizei zu informieren, mieten sie das gegenüberliegende Haus und beginnen Sergio B.s angebliches Zuhause zu beschatten.
Mehrere Monate vergehen, ohne dass sie Sergio B. je zu Gesicht bekommen. Über Sergio B.s Telefonnummer können sich Marisela und Juan Zugriff zu seiner Anruferliste verschaffen. Als sie die Anrufe durchgehen, entdecken sie ein Muster. An bestimmten Tagen ist Sergio B.s Handy aus, an anderen an. Marisela und Juan kennen das Muster und sind sich sicher, Sergio B. ist in einem von Mexikos Kartellen.
Bei ihrer Suche nach Sergio B. treffen sie auf eine weitere Person, die Rubys Mörder kennt. Eine Frau verrät Marisela, wo Sergio B. und andere Mitglieder des Kartells, dem er angehören soll, sich und Waffen verstecken. Als Marisela und Juan diese Informationen an die Polizei weitergeben, soll diese laut Juan nur gesagt haben, dass sie Sergio B. ohne die Erlaubnis von dem Kartell, in dem er Mitglied ist, nicht verhaften könnten.
Marisela und Juan müssen einsehen, dass sie von der Polizei keine Hilfe erwarten können und sie müssen sich eingestehen, dass Sergio B. nicht verhaftet werden wird. Sie fahren nach Chihuahua, der gleichnamigen Hauptstadt des Staates, in dem auch ihre Heimatstadt Ciudad Juárez liegt, damit Marisela dort ihre Proteste fortsetzen kann. Denn in Chihuahua sitzt auch die Regierung des Bundesstaates. Vielleicht kann sie so die Aufmerksamkeit der Regierung erreichen.
16. Dezember 2010, Chihuahua, Mexiko. Fast einen Monat ist es her, dass Marisela mit den anderen Frauen anlässlich des Internationalen Tages zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen vor dem Gouverneurspalast protestiert hat. Die Szene vom Anfang der Folge. An diesem Tag hatten sie Namen der Frauen und Mädchen an die Nägel des Mahnmals gehangen, die in diesem Jahr Opfer von Femiziden geworden sind. Auch jetzt, 3 Wochen später, flattern die Zettel mit den Namen noch am Mahnmal.
Marisela hat hier ein Protestlager eingerichtet. Und sie hat sich dazu entschlossen, so lange vor dem Regierungsgebäude in Chihuahua zu kampieren, bis die Regierung mit ihr spricht und ernsthaft etwas gegen Gewalt an Frauen in Mexiko tun wird.
Immer an ihrer Seite ist ihr Bruder Ricardo. In den letzten Tagen, seitdem sie ihr Protestcamp hier in der Hauptstadt der Region am 5. Dezember aufgeschlagen hat, hat Marisela immer wieder Interviews gegeben. Sie will, dass der Gouverneur von Chihuahua ihr zuhört. Sie wirft ihm vor, dass er sich nur um Gerechtigkeit kümmere, wenn es um die Privilegierten gehe. Denn als sein Neffe entführt worden war oder der Bruder der Staatsanwältin ermordet wurde, konnten die Schuldigen dank der Ermittlungen der Polizei schnell ausfindig gemacht werden.
Vor ein paar Tagen war sie deswegen sogar extra zu einer Veranstaltung in Chihuahua gefahren, bei der der Gouverneur eine Rede gehalten hat. Dort hat sie ihr Protestbanner in die Höhe gehalten. Dadurch konnte sie erreichen, dass sie eine Aussage beim Staatsanwalt machen durfte. Marisela hatte ihm alle Informationen gegeben, die sie in den letzten Monaten über Sergio B. rausgefunden hat. Seinen Aufenthaltsort, das Anrufmuster und die Info, dass er in einem Kartell sein muss.
Die Gerüchte verdichten sich, dass Sergio B. im Kartell eine machtvolle Position haben soll. Außerdem ist Maricela in der Nacht in der Regel alleine mit ihrem Bruder im Camp und gerade in der Nacht ist Chihuahua kein sicherer Ort. Maricela weiß, dass Juan, der fast täglich aus Ciudad Juárez hierher pendelt, und ihr Bruder Ricardo, der mit ihr im Camp bleibt, sich Sorgen um sie und ihre Sicherheit macht.
Er wird zum Jäger und ich zur Gejagten. Er erwartet, dass ich mich verstecke. Er kann kommen und mich hier töten. Worauf wartet der Gouverneur noch? Dass er mich tötet?
Egal, ob Sergio B. vom Kartell beschützt wird oder nicht, Maricela will ihren Protest fortführen und so den Gouverneur zum Handeln zwingen. Sie plant sogar, die Weihnachtstage und den Jahreswechsel hier zu verbringen.
Die Lichter der Weihnachtsbeleuchtung glitzern zusammen mit den Straßenlaternen in der Nacht, als Maricela im Camp sitzt und Weihnachtsdekorationen für die anstehenden Feiertage strickt. Vor ihr auf der großen Straße, die zwischen ihr und dem Regierungspalast liegt, rauschen die Autos vorbei.
Es ist gegen 20 Uhr, als eines der Autos auf Höhe des Camps vor Maricela zum Stehen kommt. Ein Mann steigt aus. Er ist bewaffnet. Die Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera des Regierungsgebäudes zeigen, wie Maricela und der Mann scheinbar ein paar Worte wechseln. Dann geht alles ganz schnell.
Maricela rennt über die befahrene Straße. Der Mann folgt ihr mit geladener Waffe. Kurz bevor sie den Bordstein der anderen Straßenseite erreichen kann, drückt er ab und schießt Maricela in den Kopf.
Maricela stirbt an diesem Abend, nur wenig später im Krankenhaus. Bei ihrem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen wird sie selbst Opfer und wird getötet.
Einen Tag, nachdem Maricela in Ciudad Juárez beerdigt wird, bekommt ihre Familie eine weitere Horrornachricht. Maricelas Möbelladen, in dem Sergio B. einst für einen Tag ausgeholfen hatte, steht in Flammen und brennt komplett ab. In der Asche des Ladens findet man eine Leiche, die einen Sack über den Kopf gezogen und Draht um den Hals gewickelt hat. Es ist Maricelas Schwager.
Als Maricelas Sohn Juan erfährt, dass auch er vom Kartell gesucht wird und mit großer Sicherheit umgebracht werden soll, entschließt er sich, in die USA zu fliehen und beantragt politisches Asyl. Alle sind sich sicher, die Drohungen gegen Juan, der Tod von Maricelas Schwager und Maricelas Ermordung gehen alle vom Kartell aus.
Obwohl Maricela nicht die einzige ist, die in Verbindung mit den Protesten ermordet wurde, steht für Maya Liebing von Amnesty International trotzdem eines fest.
Sie hat Lärm gemacht, sie hat Gerechtigkeit eingefordert. Sie war eine sehr starke Frau, die wirklich Gerechtigkeit für ihre ermordete Tochter gefordert hat. Und dafür ist sie ermordet worden. Dafür, dass sie eine Menschenrechtsverteidigerin war, dass sie eben wirklich ausgebrochen ist aus dieser gesellschaftlichen Rolle, die ihr zugewiesen wurde, dass sie nicht in Heim und Herd geblieben ist. Und insofern ist ihr Fall aus meiner Sicht ganz klar ein Femizid.
Maya Liebing sagt, dass diejenigen, die protestieren, vom mexikanischen Staat alles andere als geschützt werden.
Sie hat sich gegenüber den staatlichen Stellen für Gerechtigkeit für ihre Tochter eingesetzt. Sie hat sich angelegt mit den Menschen, die verantwortlich waren. Und solche Menschen sind in Mexiko besonders gefährdet. Es gibt in Mexiko sogar einen Schutzmechanismus für MenschenrechtsverteidigerInnen. Und trotzdem werden diese Menschen ermordet.
Besonders Frauen, die wie Maricela gegen genderbasierte Gewalt demonstrieren, sind laut Maya Liebing und einem Bericht von Amnesty International aus dem Jahr 2021 besonders gefährdet, bei Protesten Gewalt zu erfahren. Protestbewegungen von Frauen werden von den Behörden als gefährlich und gewaltsam eingestuft. Die DemonstrantInnen laufen Gefahr, willkürlich verhaftet, diffamiert und eingeschüchtert zu werden. Laut des Berichts kam es in einigen Fällen sogar dazu, dass PolizistInnen mit sexualisierter Gewalt drohten, um DemonstrantInnen von den Protesten abzuhalten.
Als die Öffentlichkeit von dem Mord an der Frauenrechtsaktivistin Maricela erfährt, rollt eine Welle der Empörung über das Land. In Demonstrationen wird gefordert, dass die Tat gegen Maricela umgehend aufgearbeitet wird. Und tatsächlich präsentiert die Staatsanwaltschaft und der Gouverneur von Chihuahua nur wenig später einen vermeintlichen Täter.
Aber schnell ist vor allem Maricelas Familie klar, dass der Mann, der ihnen als der Mörder ihrer Mutter und Schwester präsentiert wird, nicht der echte Täter sein kann. Sie gehen davon aus, dass das Geständnis, das von ihm abgelegt wurde, unter Folter erfolgte, damit die Behörden möglichst schnell einen Schuldigen präsentieren und den Fall schließen konnten. Laut Maya Liebing sei dies nicht ungewöhnlich. Immer wieder wenden BeamtInnen in Mexiko Gewalt an.
Statt der Staatsanwaltschaft zu glauben, nimmt die Familie von Ruby und Marisela erneut die Ermittlungen selbst in die Hand und präsentiert nur wenig später den Mann, von dem sie ausgehen, dass es sich um den echten Mörder von Marisela und ihrem Schwager handelt. Dieser Mann ist niemand Geringeres als der Bruder von Sergio B.
Doch die Staatsanwaltschaft und der Gouverneur halten weiter daran fest, dass sie den richtigen Täter gefunden haben. Am 31. Dezember 2014, 4 Jahre nach der Ermordung von Marisela, wird verkündet, dass der mutmaßliche Täter, der sein Geständnis später zurückgezogen hat, an einem Herzinfarkt im Gefängnis verstorben sei. Als seine Mutter eine Autopsie des Leichnams fordert, wird ihr diese verwehrt. Juan sieht darin eine klare Bestätigung, dass der vermeintliche Täter in Gefangenschaft von anderen Mitgliedern des Kartells umgebracht wurde.
Am 16. November 2011 wird Sergio B., der, wie von Marisela und ihrer Familie vermutet, wirklich Mitglied im Kartell war, bei einer Schießerei, die nicht im Zusammenhang mit den Ereignissen rund um Ruby und Marisela stehen, erschossen. Die Haftstrafe, zu dem ihm das Gericht wegen des Mordes an Ruby 2 Jahre zuvor verurteilt hatte und für dessen Durchsetzung Marisela bis in den Tod gekämpft hatte, muss Sergio B. nie antreten.
Sowohl der Mord an Ruby als auch der an Marisela bleiben bis heute, wie so viele andere Femizide in Mexiko auch, unbestraft. Die Familien und Angehörigen der Opfer werden nie die Gerechtigkeit erfahren, für die Marisela bis in den Tod gekämpft hat.
Im Juni 2011, ein halbes Jahr nach ihrem Tod, bekommt Marisela ein eigenes Denkmal auf der gegenüberliegenden Straßenseite von dem Mahnmal, das an die gewaltsamen Tode von Mexikos Frauen erinnert. Dort ist direkt am Boden vor dem reich geschmückten Tor des Regierungspalastes, dort, wo Marisela ermordet wurde, eine goldene Plakette in das rote Pflaster des Gehwegs eingelassen. Darauf steht: Marisela wurde hier am 16. Dezember 2010 ermordet, weil sie Gerechtigkeit für den Femizid an ihrer Tochter Ruby gefordert hatte.
Und Marisela ist jedes Jahr Teil der Protestzüge, die am 25. November, dem Internationalen Tag der Gewalt an Frauen, durch die Straßen von Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexiko und der ganzen Welt ziehen. Menschen halten Schilder mit ihrem Namen hoch, zünden Kerzen für Marisela, Ruby und all die anderen Frauen an, die Opfer von Femiziden geworden sind.
Wir wissen, da draußen gibt es gute Menschen. Euch bitte ich um Hilfe. Geht mit uns auf die Straße und verlangt Gerechtigkeit. Das sind Mütter, die verwaiste Kinder hinterlassen haben. Das sind unsere Töchter. Das sind Studentinnen. Sie sind die Zukunft unserer Stadt und unseres Landes.
Die Mitte 20-jährige Tabea liegt mit ihrem Partner im Bett, als sie spürt, dass er mit ihr schlafen will. Sie möchte das nicht und dreht sich weg. Kurz darauf spürt sie die Finger ihres Freundes in sich.
Für Tabea ist es nicht das erste Mal, dass sie das Gefühl hat, dass ihr Freund ihre Grenzen ignoriert. Für sie fühlt es sich an wie eine Vergewaltigung. Den Fall hört ihr in der nächsten Folge, nächsten Montag. Wenn ihr einen Fall habt, von dem ihr denkt, dass wir ihn hier in 12 Leben unbedingt erzählen sollten, oder wenn ihr Feedback habt, Lob, Kritik, Gedanken, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an 12leben.podimo@gmail.com. Die Mail findet ihr wie immer auch in unserer Folgenbeschreibung.
12 Leben – Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo.
Wir sind Helen Schulte
und Massimo Maio. Autorin dieser Folge Katharina Fräbel. Schnitt und Sound Frieda Maurer und Luca Sartori. Ausführende Produzentin Madeline Petri.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Podimo, die es möglich machen, dass ihr alle 2 Wochen eine neue 12-Leben-Folge hier hören könnt. Die Finanzierung unserer aufwendigen Recherchen unterstützt sie aber noch mehr, wenn ihr die Folgen einfach direkt in der Podimo-App hört. Dort verfolgen wir auch eure Gedanken und Meinungen zu den Fällen und freuen uns auf den Austausch mit euch. Also wir hören uns bei Podimo ohne Kosten, ohne Abo.